Guten Morgen. Ich spüre euren prüfenden Blick. Was wird der wohl sagen? Sitzt die Kleidung? Sitzt das Hemdli? Ich spüre es. Ich bin gespannt, was ihr am Schluss behalten werdet. Ich möchte mit einem kleinen Experiment starten. Da dürft ihr mitmachen oder ihr sollt sogar mitmachen. Stellt euch mal vor, und ich glaube, wir können uns das alle vorstellen. Du stehst frühmorgens auf, auch heute, du bist aufgestanden, hast deine Kleider angezogen und bist direkt hergekommen. Hast keinen prüfenden Blick in den Spiegel geworfen. Wie hättest du ausgesehen? Das wäre spannend, oder? Einfach mal so ein Erlebnis, so eine Erfahrung zu machen. Man steht auf, man kommt in den Gottesdienst. Ich glaube, es wäre eine größere Vielfalt vor Ort. Einige hätten keine Probleme mit der Frisur, andere schon. Aber es wäre doch spannend, das mal zu erleben. Also ich fände es irgendwie auf eine Art lustig, euch mal wirklich in Natur zu sehen. Wir sind jetzt gewohnt, also ich auch, unterschiedlich lange im Gegensatz zu meiner Frau oder Kinder, Töchter, aber ich schaue auch morgens in den Spiegel, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, aber ich mache es. Aber würden wir das nicht machen? Ich glaube, wir würden uns hin und wieder, also ich zumindest, noch ein größeres Gelächter einholen als eh schon. Wir kennen uns aus mit dem Thema Prüfen. Das ist uns kein unbekanntes Thema, das hat auch Martina gesagt. Und ich finde die Jahreslosung so spannend, dass wir die bei uns in Basel zum Beispiel, sieht die Gemeinde jeden Sonntag die Losung auf der PowerPoint. Und das heißt ja auch Jahreslosung, nicht Stundeslosung oder Tageslosung für den ersten Sonntag und dann war's. Die soll uns ein Jahr lang begleiten. Und deshalb rede ich auch gerne über die Losung. Mir persönlich in erster Linie, aber auch euch. Was hat das mit sich? Ich bekam unlängst von einem mir sehr liebenden Menschen, also der Mensch liebt mich, die Person, und ich liebe sie auch, Folgendes zugeschickt. 1995 hieß es noch, da hat der Vater zur Tochter gesagt, wenn dir Fremde Bonbons anbieten, geh nicht mit. Ich habe es auch gesagt zu meinen Töchtern. Also nicht 95, aber später. Heute heißt das anders. Heute sagt die Tochter zum Vater, wenn dir Fremde Links anbieten, klick nicht drauf. Kennt ihr das? Die Person hat es nicht böse mit mir gemeint. Und einfach zur Information, ich klicke nicht jeden Link an. Aber vielleicht den einen und den anderen zu viel. Und das ist schon wichtig, dass man genau hinschaut. Was ist das überhaupt, bevor man draufklickt? Weil da kann böse Überraschungen geben. Die, die im Informatikbereich unterwegs sind, die wissen das. Plötzlich ist nur noch mal schwarzer Bildschirm oder irgendjemand hat deine Daten. Und ich glaube, das Zitat ist nicht ganz unrecht. Klar dürfen wir immer noch sagen zu den Kindern, nicht jeden, der ein Bonbon bietet, sollte es mitgehen. Aber wir als erwachsene Personen, wir sollten auch nicht jeden Link anklicken. Und die Jünger auch nicht. Es gibt in Deutschland einen sehr renommierten Unternehmungsberater, der soll zu den besten weltweit gehören. Sein Name ist Roland Berger. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Der berät ganz große Firmen und so weiter. Und der sagt, um die besten Ergebnisse zu erzielen, müsst ihr darüber reflektieren, wo ihr gewesen seid, wo ihr jetzt seid und wo ihr hin wollt. Das ist seine Strategie, ganz große Firmen zu beraten. Er sagt, das ist so einfach, so simpel. Ihr müsst wissen, wo ihr gewesen seid. Ihr müsst wissen, wo ihr jetzt seid. Und ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt. Grundlage jeder Reflexion ist die Unternehmungsphilosophie oder Unternehmungsideologie. Das ist gesunde Selbst- und Firmenreflexion. Und sein Kommentar dazu ist, das ist nicht mal ganz unbiblisch, denn das steht auch in der Bibel. Prüfet alles und behaltet das Gute. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Es gibt Personen, die kommen dann so richtig in Fahrt. Ich kenne so Personen. Die nehmen alles und jeden und jedes einzelne Wort und jede Aktivität nehmen die unter die Lupe. Und die scheuen sich dann auch nicht, eine lange Mail am Pastor zu schreiben. Oder sonst wohin. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Oder anrufen. Und die sind dann auch noch zum Teil recht freundlich, wenn sie Entscheidungen treffen müssen. Die sind entscheidungsfreundlich sehr oft. Aber sehr oft dann, wenn sie nicht die Verantwortung tragen. Kennt ihr so Personen? Ich finde sie zum Teil recht schwierig. Ich habe nichts dagegen, unter der Lupe genommen zu werden, dass man das wirklich genau anschaut. Aber wenn man eine Entscheidung trifft, sollte man auch Verantwortung übernehmen. Und nicht einfach sagen, du solltest mal. Oder es wäre gut, dass du machst. Ich glaube, wir kennen alle so Personen, die so mit dieser Lupentechnik unterwegs sind und die eine und die andere Herausforderung mit sich bringen. Aber es gibt doch die anderen. Das ist anstrengend. Das ist beängstigend. Also säckeln wir einfach nochmal davon. Es war doch alles so gut. Es war doch schön. Warum überhaupt kommt jemand auf die Idee, etwas zu hinterfragen oder etwas zu prüfen? Ich habe mich unlängst auch die Frage gestellt, wieso kommt der MFK auf die Idee, mein Auto zu prüfen? Ich habe ein 5-jähriges Auto, also ist es tipptopp. Ist doch gut. Also ich habe nichts gemerkt. Die haben schon was gemerkt. Und gar nicht so eine kleine Sache. Jetzt war das ein Fabrikfehler, also der Katalysator hat nicht funktioniert. Und das ist eine kostspielige Sache. Und MFK war gar nicht schuld daran. Die haben es einfach festgestellt, der funktioniert nicht gut, der Partikelfilter. Den müssen wir wechseln. Ich sage, ja, müssen wir wechseln. Ja, sonst kriegen sie keinen Stempel. Mit dem müssen sie wechseln. Dann bin ich zur Werkstatt gefahren und habe gesagt, ja, müssen wir wechseln. Ja, können wir machen. Aber erschrecken Sie nicht über die Rechnung. Ja, ich bin erschrocken, ja. Nach langem Hin und Her wurde es auf Garantie gemacht und so weiter, weil es war ein Fabrikfehler, hat man festgestellt. Weltweit wurde das Auto zurückgerufen, die Seriennummer nicht in der Schweiz, warum auch immer. Aber da war ich am liebsten davongelaufen, habe gesagt, nein, bitte nicht. Aber das spiegelt auch ein bisschen etwas von unserem Alltag. Warum diese ständige Prüferei, das haben wir doch schon in der Schule. Die Prüfungen. Das haben wir schon beim Arzt, wenn er mir dann mit zwei klaren Augen anschaut und sagt, Herr Pankratz, das ist nicht gut. Ja, mir geht es eigentlich recht gut. Ja, ist aber nicht gut. Und das war voriges Jahr nicht gut bei mir. Und heute bin ich dankbar, hat der Arzt hingeschaut. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, so schlimm ist es nicht. Wir werden aber nicht nur aufgefordert zu prüfen, sondern auch zu behalten. Nun ist es aber so, dass wir uns teilweise recht schwer damit tun, wenn wir geprüft haben, da eine Entscheidung zu treffen. Wir wüssten es, so sollte es sein, aber ja, wir gehen vielleicht noch mal einen Schritt. Es kann ja auch so passieren. Und der Hauptgrund, warum wir nicht Entscheidungen treffen wollen, wir wollen keine falsche Entscheidung treffen. Ich glaube, die wenigsten treffen bewusst falsche Entscheidungen. Außer ich stehe gerade vor der Ampel und das ist auf gelb und ich will aber noch rüber. Da kann schon eine bewusste falsche Entscheidung sein, dass das Licht dann rot wird und dann kommt halt irgendwas, das Bild oder was auch immer. Aber grundsätzlich wollen wir alle die richtige Entscheidung treffen. Und dann zögern wir es hinaus. Und das ist sehr menschlich. Und ich möchte uns heute wie so ein paar praktische Schritte mit auf den Weg geben, wenn wir in diesem Prozess sind, zum Prüfen und Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch noch das zu bewahren. Einfach so ein paar praktische Schritte, was uns helfen im Prüfen oder was uns helfen können im Prüfen. Und so ein paar praktische Schritte, was uns helfen können im Behalten des Geprüften, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben. Um etwas prüfen zu können, benötigen wir eine Orientierung. Wir benötigen eine Grundlage, anhand dessen wir prüfen können. Zurück zum MFK, die haben da im Auspuff so einen Dingsbums reingesteckt und dann sind die Messwerte rausgekommen und haben gemerkt, na, das passt nicht. Das hat er sich nicht ausgedacht, sondern der hat hier so ein A4-Papier, da steht alles drauf, hat er mir gezeigt. Und sagt, Herr Pankratz, das geht nicht. Sie müssen etwas machen. Es ging, aber es war nicht mehr so umweltfreundlich. Und so ist es auch bei uns, wenn wir was prüfen, wir brauchen eine Orientierungsgrundlage, anhand dessen wir etwas prüfen können. Und jetzt wisst ihr es alle, eines dieser Grundlagen ist die Bibel. Aber nicht nur. Es gibt in den Versen davor, in 1. Thessalonicher 5, die Verse 19 und 20, zwei ganz wichtige Verse, die wir sehr schnell überlesen. Und da heißt es nämlich, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und der zweite Vers, verachtet nicht die Weisungen, die er, also der Heilige Geist, euch gibt. Jetzt haben diese drei Verse, also prüft alles und behaltet das Gute, etwas sehr Schönes. Sind alle sehr kurz. Man kann sie auswendig lernen. Man kann sie relativ gut behalten auch. Aber alle drei Verse haben noch was anderes gemeinsam. Alle drei verlangen von uns ab, dass wir uns aktiv dafür entscheiden. Das passiert nicht beim Vorbeigehen. Unterdrückt nicht ist eine aktive Handlung meinerseits, dass ich mich bewusst dazu entscheide, wenn da irgendetwas, ein Signal kommt, wir sagen dem auch hin und wieder Bauchgefühl, dann kann ich das wegdrücken und sagen, ja, nein, ist nicht so schlimm. Oder ich entscheide mich dafür zu sagen, okay, da könnte was dran sein. Das ist eine sehr aktive Handlung eurer oder meinerseits, unsererseits. Genauso mit Verachten. Ich kann Hinweise einfach ignorieren. Ich bringe jetzt mal, ihr kennt das alle vom Straßenverkehr, von den Straßen. Es gibt diese runde Schilder da, meist rot umrahmt mit einer schwarzen Nummer drin. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich kann sie verachten oder sie nicht beachten. Und da kann es teuer werden. Und dann kann es teuer werden, wenn ich die 50 jetzt mit 70 fahre und die Polizei auf die Idee gekommen ist, da vorne ein Fotoapparat hinzustellen, weil sie so gerne ein Bild von mir möchten. Das weiß ich auch aus Erfahrung, das ist teurer, wie wenn ich das beim Rochester entwickeln lasse, mit meiner Kamera. Warum? Weil ich das missachtet habe. Ich habe das Signal ver- oder missachtet. Und das ist auch im Leben so. Ich glaube, der Heilige Geist gibt uns sehr oft wirklich Hinweise. Aber wir schauen einfach drüber hinweg, weil es vielleicht was mit mir persönlich zu tun hat. Vielleicht müsste ich bei mir was ändern. Paulus weist in diesem Kapitel auf zwei wesentliche Grundhaltungen hin in so einem Prozess des Prüfens. Die Wirkung des Geistes nicht zu unterdrücken und sie nicht verachten. Das ist schon mal Step Nummer 1. Und das ist eigentlich auch sehr praktisch, aber ich habe das nicht in den praktischen Schritten eingebunden. Paulus ist es wichtig, dass die Thessalonicher Lehren und Offenbaren und so weiter nicht einfach nur mal blind schlucken, weil es jetzt die und die Person sagt, muss es schon stimmen. Weil es der Ferdinand da jetzt vorne sagt, ja, das stimmt ja schon. Der ist so in Ordnung, das passt schon. Ich erzähle hin und wieder auch Mist. Und wenn ihr nicht zuhört, dann merkt ihr das gar nicht. Dann kriege ich vielleicht am Schluss einen Applaus und dann, ja, ja. Und ich habe euch völlige Habis erzählt. Darum hört genau zu, was ich sage. Das hilft auch im Behalten nachher. Wenn ihr hier fuset oder pendet, dann wisst ihr nicht mehr, was ich nachher gesagt habe. Merkt ihr, wie wichtig das ist, hinzuhören? Jetzt habe ich euch, oder? Pflicht. Dieser Zusammenhang von diesen zwei Versen macht aber auch deutlich, dass es Paulus wichtig war, dass die Gläubigen dort reflektierend und mündig unterwegs sein sollten. Es war ihm wichtig, dass sie differenzieren konnten zwischen was ist jetzt von Gottes Geist und was ist nicht von Gottes Geist. Und gleichzeitig fordert er uns heraus, offen zu sein für Neues. Nicht stehen zu bleiben. Das ist der Typ, der sagt, oh, es war doch gut und ich laufe säckle wieder davon. Es war doch alles gut bis jetzt. Warum müssen die jetzt mit diesem ganzen diversen Zeug da kommen? Es war doch gut, ein Männlein und ein Weiblein, es war doch so wunderbar. Ja, es ist wunderbar. Und da sind wir herausgefordert, hinzustehen und zu sagen, doch, das ist das, was gut, das ist Gott gewollt, das wollte Gott so, und Fahne heben. Aber das gibt uns keine Erlaubnis dazu, Menschen, die anders denken, sie zu verurteilen. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist, diese Menschen, die dort anders denken in diesem Bereich, sie als Geschöpf Gottes zu sehen und zu lieben und für sie zu beten. Das macht nämlich Gott mit euch genauso und mit mir. Bei mir ist auch nicht alles schön. Und trotzdem weiß ich, ich darf in dieser Gnade Gottes leben. Gott liebt mich, egal ob ich jetzt frisiert bin oder nicht. Weil er liebt mich, weil er mich geschaffen hat. Und das ist auch eine Einladung an euch, wenn du dich prüfst, dann prüf dich als ein geliebtes und gewolltes Kind Gottes. Und das behalte, wenn du dann vom Spiegel weggehst. Was siehst du morgens im Spiegel? Ist es nur deine zerstrubte Frisur da, die vom Schlafen vielleicht da ein Heck hat und da ein Heck hat oder vielleicht die eine oder die andere Knitterung noch da ist? Oder siehst du einen von Gott gewollten Menschen vor dem Spiegel? Das ist die Einladung, wenn du morgens im Spiegel reinschaust. Voilà! Da steht jetzt jemand, den liebt Gott. Die Taten, also die Frisur, die ist halt, ja, kann man dran schaffen. Zumindest bei mir, andere haben es nicht. Problem, die haben andere Knackpunkte. Aber spürt ihr etwas, worum es geht, wenn du in den Spiegel schaust? Wenn du dich prüfend anschaust, es ist Gott gewollt, dass du dich im Auge Gottes erkennst und dich mit den Augen Gottes prüfst. Wunderbar hat er mich gemacht, schon im Mutterleibe. Und auf unserem Lebensweg machen wir hin und wieder etwas, ja, das ist nicht so gut. Aber das differenziert Gott. Für die Schandtaten, für das, was nicht so gut ist, hat er Jesus Christus gesandt. Und für dich hat er einen Spiegel geschaffen. Du darfst dich immer wieder anschauen und danken Gott. Was hilft uns im Prüfen und was hilft uns im Behalten? Ein praktischer Schritt im Prüfen ist die Bibel als Maßstab. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung an uns. Damit ich die Bibel als Maßstab gebrauchen kann, muss ich sie lesen. Es hilft mir nichts zu sagen, ja, die liegt da bei mir. Das ist ein wunderschönes Buch, sogar noch da so gekennzeichnet, wo welches Buch anfängt und so weiter. Und wenn dann Besuch kommt, ja, ich habe eine Bibel daheim. Ich muss wissen, was drin steht. Und das weiß ich nur, wenn ich mich informiere. Die beste Betriebsanleitung hilft mir rein gar nichts, wenn ich sie nicht lese. Und das ist eine Lebensbetriebsanleitung. Sogar mit Garantie, mit Verheißungen. Wunderbare Anleitung. In Johannes 4,1-3 heißt es, ihr Lieben, glaubt nicht jeden, die behauptet, dass Gottes Geist, jetzt muss ich mir die Brille aufsetzen. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich vom Geist Gottes stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon in der Welt. Das wurde vor fast 2000 Jahren geschrieben. Und ich glaube, der Geist des Antichristen ist in der Zwischenzeit nicht abgehauen. Der ist wunderbar aktiv, kräftig. Prüfst du die Lehren, die über die Göttlichkeit verbreitet werden in der Welt? Prüfst du, Aussagen über Männlein und Weiblein oder gibt es vielleicht doch mehr? Und das geht nicht nochmal, es geht nicht darum, Gott liebt die auch. Aber ist das ein biblisches Verhalten? Und wir als Gemeinde werden herausgefordert werden in Zukunft mit Menschen, die in diesem Bereich anders geprägt sind und anders denken, Kirche zu bauen. Und die haben es bitter nötig, genauso wie ich auch. Was machen wir? Was machen wir? Und ich bin froh, wenn sie kommen. Ich bin sehr froh und dankbar, weil das ist die Chance, wo ich Fahne heben kann. Gottes Gedanken über dein und mein Leben und nicht verurteilend zu sein. Weil das machen wir sehr, sehr schnell. Wir sind sehr schnell mit der Lupe unterwegs und kontrollieren alles und geben eine Empfehlung ab. Aber da, wo es dann brenzlig wird, da kneifen wir. Da laufen wir weg, weil es passt nicht in unserem System. Das passt nicht in unsere Kirche. Nein, nein, bitte nicht. Jesus ging zum Zöllner. Der hat auch nicht ins System gepasst. Und weil Jesus hinging, stieg der Zachäus vom Baum ab und sagt, mit dir zusammen will ich essen. Und Jesus sagt, jawohl, ich gehe gern mit dir essen. Und das hat den Zachäus berührt. Und ich glaube, das berührt auch Menschen, die anders ticken wie mir, wenn sie merken, da ist einer, der sitzt ehrlich mit mir zusammen und isst eine Pizza oder was auch immer. Vielleicht auch ein Burger. Der schmeckt ja auch gut. Es soll halt nicht so gesund sein, aber schmecken tut er auch. Es ist wichtig, dass wir Sachen unter die Lupe nehmen. Und es ist wichtig, dass wir genau hinschauen. Aber nicht mit einem verurteilenden Charakter, sondern mit einem Hinweis, was hat Gott sich dabei gedacht. In 2. Timotheus 3,16 steht, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich könnte noch viele Bibelstellen bringen. Und ihr werdet noch einige hören heute. Es gibt so viele Hinweise in der Bibel, dass wir anhand, dass wir Strömungen, dass wir Lehren, dass wir uns selber anhand der Bibel prüfen. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr schwierig sein. Aber im Grunde genommen ist das befreiend. Es ist richtig befreiend. Zweitens, an ihren Früchten, sagt die Bibel, Das ist auch so ein praktischer Schritt. Jesus selbst lehrt uns, dass wir falsche Propheten an ihren Früchten erkennen können. Zum Beispiel Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch in Schafskleidern. Im Innern aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was hast du für eine Frucht? Erkennt dein Nachbar an dir? Da ist etwas anderes. Also anders im göttlichen Sinne, nicht anders, weil er einfach anders ist. Der ist etwas Gutes. Wir werden aufgefordert, einander Gutes zu tun. Das ist auch biblisch. Oder in Galater 5, 17, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen in einem Streit miteinander. Oder vom Urtext her in einem Feit, in einem Krieg, dass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Und dann werden die menschlichen Selbstsüchte beschrieben. Weißt du, kennt ihr den Teil? Also es passiert ja nicht bei euch, die menschliche Selbstsucht, aber ihr kennt bestimmt Leute, wo das passiert. Also ich kenne so Leute. Ich muss ja gar nicht weit gehen. Einfach ein bisschen bei mir bleiben und dann kenne ich so einen Mann, der teilweise sehr selbstsüchtig ist. Also Unzucht nicht unbedingt. Verdorbenheit, Ausschweifungen, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, passiert alles bei den anderen. Und die sollten mal genau hinhören, die anderen, oder? Ich glaube, wir sind teilweise gar nicht so sehr weit entfernt von diesen menschlichen Selbstsüchten. Und wenn dann die Frucht erkannt wird dessen, was da rausspringt, dann sieht es teilweise ein bisschen düster aus. Und jetzt kommen wir zu den Früchten des Geistes. Die sind uns sehr bekannt. Die leben wir auch. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit ist meine Stärke, Selbstbeherrschung, meine Stärke. Ich übertreibe ein bisschen, aber nur ganz minim. Dass die Frucht des Geistes, die haben wir gerne hier bei uns. Und das ist auch richtig und gut. Aber wenn es um die menschliche Selbstsüchte geht, die wir auch haben, da geht der Finger dann schon schnell zum anderen und wir sind korrektiv unterwegs. Auch da sollen wir bei uns bleiben. Auch da sollten wir in den Spiegel schauen. Ferian, was ist wirklich mit dir? Was sind deine Früchte, wenn ich jetzt im Nachbarhaus mal fragen würde? Oder auf der Arbeitsstelle? Ich hatte vorgestern so eine Situation. Claudia und ich waren unterwegs mit einem älteren Pastoren-Ehepaar. Wir sind mit denen zu ihrer alten Wirkstätte zurückgefahren. Die haben die Wirkstätte vor 40 Jahren, haben sie dort aufgehört. Und jetzt gibt es an der Wirkungsstätte Veränderungen. Und die haben sich sehr, sehr schwer damit getan. Weil sie haben damals was erbetet und es ist etwas Großartiges entstanden. Und jetzt wird das Großartige zu klein. Oder passt mit den Normen nicht mehr überein, mit den Vorgaben von der Feuerwehr und so weiter. Und wir haben sie eingeladen, mit ihnen da mal hinzufahren. Einfach mit dem Pastor oder einer Leitungsperson von der Kirche ein Gespräch zu suchen, Kaffee zu trinken. Und ihr glaubt nicht, wie gut das war. Wie gut diesem, vor allem dem pensionierten Pastor, aber auch seiner Frau getan hat, mal zu hören, was da an Großartiges entstanden ist. Großartiges, dass er nicht gewusst hat, dass es in diesem Sinne stattfindet. Und am Nachmittag, wir haben dann gemeinsam Mittag gegessen an dem Ort, am Nachmittag sind wir dann zurückgefahren, haben die da vor Ort nach Kaffee und Kuchen organisiert mit ehemaligen Mitstreitern. Das hat er nicht gewusst, dass das kommt. Aber es war mir wichtig, dass ihr mal diese Leute spürt, die dort geblieben sind. und die Veränderung hören, was er für Gutes ausgesät hat und was auf dieser Basis entstanden ist. Sie haben dazu mal für ein Grundstück für Kirche gebetet. Und Gott hat auf eine wunderbare Art und Weise das geschaffen. Und jetzt beherbergt dieses Grundstück nicht nur mal eine Kirche, sondern auch noch ein Riesenkomplex für Menschen, die psychische Probleme haben, die schwach sind. Und das hat diesen Pastor berührt. Nach so vielen Jahren sagt er, ich glaube, ich habe Gott Unrecht getan. Ich habe viel zu klein gedacht dazu mal. Und er hat mich wieder überrascht, dass er größer und weiter denkt als wir damals. Er wurde damals angegriffen, weil ja, was willst du mit so einem großen Grundstück da? Was willst du mit so einer großen Kirche? Die fühlt sich doch nie. Und die ist zu klein. Und auf der Heimfahrt, wir waren fast zu Hause, also fast hier, hat er gesagt, Ferdinand, vielen Dank für den Tag. Dieser Tag hatte einen Himmelscharakter für mich. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Menschen, die auf eine Art und Weise, und der hatte gerade am Morgen noch große Zweifel, was habe ich überhaupt bewirkt? Und dann hört er das und dann sieht er das. Und liebe junge Leute, lasst uns Wege gehen mit unseren älteren Menschen und aufzeigen, wo sie Segen bewirkt haben. Das tut jedem Geist gut. Das ist nicht altersabhängig. Und auch hier sitzen ältere Leute, die Großes bewegt haben. Und ich glaube, es wird ihnen gut tun, das immer wieder mal zu hören. Wo sie geistliche Eltern gewesen sind, wo sie Segensträger gewesen sind und rückblickend sagen können, voilà. Seine Früchte, die haben mich berührt. Von ehemaligen Weggefährten zu hören, was da alles entstanden ist, wie der gefeitet hat fürs Reich Gottes. Und heute so. Und das führt mich eigentlich zum dritten Punkt, prüfen im Austausch. Unsere Erkenntnisse sind begrenzt. Meine, deine, die Erkenntnisse jeden Einzelnen sind begrenzt. Und da kann so ein Austausch mit anderen Christen uns sehr dienlich sein im Prozess des Prüfens. Wir haben dann Hebräer Kapitel 16, der Kapitel 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert oder ermutigt einander und das umso mehr, als dass ihr seht, dass der Tag nahe ist. Und dann Sprüche 18, Vers 1 steht, wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Er wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Austausch mit Glaubensgeschwistern ist gut, ist richtig und ist wichtig. Ich muss ja nicht alles schlucken, was der sagt. Genauso wenig müsst ihr alles schlucken, was ich sage. Das wäre nicht gut. Prüft es. Und in diesem ganzen Prozess gibt es eine nicht zu unterschätzende Tatsache im Leben eines Christen, und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Da haben wir in Philipper Kapitel 4, Vers 7 zum Beispiel, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus bewahren. Und in Johannes 16, 13 und 14, aber wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört und euch verkündet, was kommen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. So, was sind die Geistesfrüchte im Galater 5? Liebe, Frieden. Das möchte der weitergeben durch dich. Das ist das unter anderem. Das sind so mal kurz gefasst drei Schritte. Ihr habt sicher auch eure Schritte. Praktische Schritte, die euch helfen können im Prüfen. So, und jetzt kommen fünf und jetzt geht die Predigt erstmal los. Ne? Bis jetzt war ja alles so Vorgeschmack. Jetzt kommt das Eigentliche. Und das ist wirklich so. Nicht von der Länge der Predigt. Aber all das Prüfen nützt mir rein gar nichts, wenn ich das nicht behalte, wenn ich das nicht anwende. Der Arzt hat mir eine Diagnose gestellt im August, die war nicht so schön, hat aber gesagt, ja, Herr Pankratz, wir können aber was machen. Es ging um Blutdruck und so weiter. Aber das müssen Sie entscheiden, ob Sie es wollen. Ich wollte es. Dann hat er gesagt, gut, dann machen Sie es. Ich werde es nicht für Ihnen schlucken. Das müssen Sie schon selber machen. Das, was festgestellt wurde, ich konnte es so weiter beibehalten mit dem Risiko eines Herzinfarktes oder ich konnte was dagegen tun. Und ich habe mich entschieden, was dagegen zu tun. Im Glaubensleben ist das nicht ganz so einfach. Und doch ist es einfach. Und ein erster Schritt, so praktischer Schritt im Bewahren und im Behalten, schreibe deine Gedanken auf für ein Glaubensbuch. Ich kenne Personen, die das machen, die führen so ein Glaubensbuch und ich habe gerade unlängst wieder von einer Person gehört, die hat 1965 hat die mal was aufgeschrieben. 1965, als eine ältere Person. Hat die was aufgeschrieben, ein Erlebnis mit Gott. Und sie ist mit ihren damaligen Klassenkameraden, hat sie einen Austausch gehabt, die haben von dazu mal einen Chat mittlerweile, wird nicht mehr Brief geschrieben, sondern die haben einen Chat. Haben sie gesagt, so und so ist das passiert. Und haben andere gesagt, nein, das ist nicht so passiert. Und dann hat sie in ihrem Büchlein reingeschaut. Und einmal mehr neu staunen müssen, wie groß Gott eigentlich gewesen ist dazu mal. Es hilft. Man muss nicht immer so lange zurückgreifen. Aber ich bin nicht dieser Typ. Aber ich kenne Personen, die das machen. Schreibe deine Gedanken auf oder Bibelverse, die dir wichtig geworden sind. Oder Predigtinhalte oder Erlebnisse und so weiter. Vielleicht so Erlebnisse mit Jesus, was dich berührt hat, auch aus der Bibel heraus. Wie geht Jesus mit Menschen um? Das ist etwas, das mich sehr berührt. Und ich bin eher so der Praktiker, nicht so der Exeget-Theolog. Die sind auch gut und richtig. Aber ich bin eher so auf der praktischen Seite. Ich möchte spüren, was passiert durchs Wort Gottes im Leben. Und dann zu sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Und eine Geschichte ist die mit dem Zöllner. Der geht einfach hinzu und sagt, komm mal ab, wir gehen essen. Das finde ich so eine persönliche Sache. Oder dass man Petrus, also wenn der Petrus sich bei uns in der Gemeinde als Pastor beworben hätte, wir würden den nicht nehmen. Ganz ein schwieriger Typ, der Petrus. Also, ja. Erst sagt er, ja, Herr, ich werde dich nie verlassen, ich gehe mich überall hin, zack, da wächst kein Kraut, da wo wir beide gehen. Und der verteidigt ihn sogar noch. Und ihr kennt die Geschichte, nein, mit dem habe ich nichts zu tun. Mit dem, nein. Vom Christusbekenner zum Christusleugner, zu demjenigen, wo Jesus sagt, auf diesem Fels. Und damit meint er nicht Petrus als Person, sondern seine Eigenschaft. Da will ich meine Gemeinde bauen. Und ich glaube, ich weiß, wo der Knackpunkt war. Und das ist der Ort, wo Jesus zum Petrus geht und fragt, liebst du mich? Eine sehr, sehr persönliche Frage. Liebst du mich? Dreimal. Und Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Aber alleine schaffe ich das nicht. Das ist eigentlich die Antwort dahinter. Und da befähigt Jesus den Petrus. Mein lieber Mann, auf diesen Glauben will ich, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Auf dieses Bekenntnis. Ich weiß, du weißt, dass ich dich liebe, aber ich schaffe es nicht. Und das ist für mich auch der Ursprung der Pfingstpredigt. Pfingstpredigt ist eine Auswirkung von dieser Befähigung. Führt ein Glaubensbuch. Zweitens, dankt Gott für das Gute. Ganz im Sinne von Psalm 103. Meine Seele, mein Herz, meine Gesinnung, preise den Herrn als erstes. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir alle haben ganz viel Gutes erlebt. Wir haben auch unsere schwere Stunden, die hat jeder. Unsere Tunnelstunden, wo der Ausblick fehlt. Aber auch im Tunnel gibt es eine Orientierung. Am Deck mit der Lichter oder an der Seite und die Gleisen. Wir müssen nicht immer bis zum Ende sehen, sondern wissen, wir werden geführt. Und das ist viel Grund, dankbar zu sein. Ein drittes mit anderen teilen. Spreche, teile deine Erkenntnisse, deine Erlebnisse mit anderen. Wir sagen dem viel zu einfach, Zeugnisgottesdienst. Oder Zeugnis geben, das ist für mich ist immer so was Strafendes, so von der Schule her. Mein Zeugnis, das war ja so lalala. Jetzt Zeugnis geben. So jetzt wird es abgefragt. Ne? Es muss bestehen. Und wer dein Zeugnis hat nicht Bestand, Sture Kate. Es ist ein Erlebnisgottesdienst, was ich erlebt habe. Und da geht es nicht um Bewertung. Das ist dein Erlebnis. Das ist mein Erlebnis mit Jesus oder mit Menschen. Und man weiß, das, was ich teile, das behalte ich viel besser. Ich rede es mal aus, das hilft mir schon. Und Claudia kann mir irgendwann dann sagen, ja, Ferdinand, du hast doch das erlebt. Wie ist es damit? Sie kann zurückfragen. Ah ja, stimmt. Das tut gut. Es hat diesem alten Pastor oder dem älteren Pastor sehr, sehr, sehr gut getan. Das Feedback von seinen damaligen Mitstreitern. Mitteilen, was sie erlebt haben, wo sie Gottes Wirken, aber auch die schwierigen Seiten und wie Gott sie durchgetragen hat. Und das war für ihn ein Tag mit dem Himmelscharakter. Und das heißt einiges bei ihm. Das sagt er nicht einfach nur so. Ein viertes, gute Gewohnheiten entwickeln. Das tönt so simpel, ist aber teilweise recht anstrengend. Verwandelt gute Erkenntnisse, gute Erlebnisse in konkrete Handlungen. Auch das hilft, A, besser drin zu werden und B, es zu behalten. Wenn du erkannt hast, dass Dankbarkeit ein wichtiger Wert für dich ist, dann lebe Dankbarkeit. Wenn du erkannt hast, dass Freundlichkeit ein wichtiger Wert ist, dann lebe das. Denn keiner kann es besser wie du. Und wenn du erkannt hast, dass Großzügigkeit ein wichtiger Wert ist, dann lebe das. Aber bitte stellt diese Anforderung nicht an eure Mitmenschen. Die haben was anderes erkannt. Und das ist die Vielfalt Gottes, auch in einer Gemeinde. Der Markus Burkhardt und ich, wir sind grundverschieden. Und doch ergänzen wir uns. Der Markus kann wunderbar Exegese machen. Und das macht er richtig gut und da beneide ich ihn. Ich habe halt andere Stärken. Wisst ihr? Wir sind so in einem Vergleichmodus immer wieder und verlieren dadurch die Stärke des anderen. Und dabei ist das was Wunderbares, uns zu ergänzen. Stellt dir vor, es gäbe in der ganzen Fußballnationalmannschaft nur einen Jan Sommer. Wer soll die Tore schießen? Aber stellt den Sommer nicht in den Sturm. Aber es ist ein exzellenter Torwart. Und so braucht es jeden Einzelnen. Die Erkenntnis war für dich wichtig und richtig. Muss es aber nicht zwingend für den anderen sein. Sondern er hat was anderes erkannt. Und da kann was Wunderbares entstehen. Da wird der Blumenstrauß schön. Und ein fünftes, Rückblick und Reflexion. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich mir immer wieder Zeit nehme, nach Möglichkeit einmal in der Woche, dass ich rausgehe, lasse mein Handy zu Hause, nehme gar nichts mit, außer mich. Und das ist schon genug. Und dann gehe ich so eine Stunde, anderthalb, mit mir spazieren, wo ich Sachen hinterfrage, wo ich dann mal merke, ja, das ist recht gut gelungen, ja, das ist nicht so gut. Und ich hatte so eine Situation, da habe ich mit mir relativ geschimpft. Ich hatte vergessen, dass ich nicht im Auto bin, weil ich rede hin und wieder mit mir. Das ist ein bisschen komisch für jemanden, der dann da vorbeikommt und merkt, da spricht jemand mit sich. Und habe mit einem geschimpft, richtig geschimpft. Und dann kommt der Mann mir entgegen und ich merke schon, oh, der hat was mitbekommen. Und dann sagt er, ein älterer Mann, der muss, also so schlimm ist dein Gegenüber nicht gewesen. Ne? Ich sage, Sie kennen den nicht. Ich kenne ihn. Ja, ist er wirklich so schlimm? Ja, ist er aber nicht. Also wenn reden, vielleicht in einem geschlossenen Raum, aber ihr dürft das auch das andere das hören, oder zumindest Ohrstöpsel, also so Headsets reinmachen, das dann ein bisschen weniger auffällig, weil dann denken die Telefonie ist. Aber mir tut's gut. Und das ist wie so ein Reinigen, ein Klärendes, mit mir selber unterwegs zu sein. Ganz selten schreibe ich was auf. Andere machen das. Aber das wäre dann wieder Punkt 1. Schreib das auf. Danke Gott, Punkt 2, für das Gute. Teile es mit deinen Mitmenschen. Ich habe es heute mit euch geteilt, dass ich nicht immer ganz einfach bin. Aber es macht mich nicht weniger wertvoll. Und vielleicht habt ihr was behalten, nachdem ihr geprüft habt. Mach gute Gewohnheiten draus. Für mich ist so eine gute Gewohnheit, rauszugehen in die Natur. Ich bin ein Naturmensch und das tut mir so gut, draußen zu sein. Einfach zu sehen, wie wunderbar Gott das geschaffen hat und ich darf das genießen. Es tut mir gut. Und da sind wir wieder bei Punkt 5. Rückblick oder Reflexion, Rückblick. Und so landen wir wieder beim Roland Berger. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, müsst ihr darüber reflektieren, wo ihr gewesen seid. Das betrifft die Vergangenheit. Wo ihr jetzt seid, das ist deine und meine Ist-Situation, die Gegenwart. Wo bist du heute? Gut, du sitzt da, aber ich meine jetzt gedanklich oder emotional oder beruflich, beziehungstechnisch. Wo bist du? Ist es der Ort, wo du sein willst? Ist es das, wo du sagst, doch, das ist gut, das kann ja durchaus sein, dass es für den Moment so passt? Oder merkst du, nein, da will ich gar nicht sein? Was machst du damit? Prüft alles und behaltet das Gute. Das ist unsere Herausforderung und darin wünsche ich uns Gottes reichen Segen. Amen.